Judith, Matthäus 2, es weihnachtet. Wie weihnachtet es denn eigentlich?
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot ausging vom Kaiser Augustus, aber das ist Lukas. Wie ist es bei Matthäus?
Bei Matthäus ist es irgendwie ganz anders.
Also bei Matthäus wird in einem Satz erwähnt, das Kind ist geboren. Punkt. Und dann kommen eigentlich auch schon die Sterndeuter. Also die Sterndeuter aus dem Osten steht hier, die sehen, dass ein Stern aufgegangen ist und kommen. Und also das muss offensichtlich so imposant gewesen sein, dass sie gesagt haben, da gehen wir jetzt hin. Und das ist so ein großer Stern, das muss ein König sein. Und deswegen bringen wir auch gleich das mit, was man für einen König braucht, um dem anständig zu huldigen. Und das ist Myrrhe, Weihrauch und Gold. Und dann kommen sie nach Jerusalem. Und das kriegt Herodes mit, der tatsächliche König von Jerusalem. Und der ist gleich an seiner Irre gepackt und hat irgendwie das Gefühl, aha, warum kommen die und was für ein König und König der Juden und was soll das alles sein? Und dann bittet er die Sterndeuter zu sich und fragt sie aus, wo die sind, und die erzählen ihm das alles frei von der Seele, weil sie ja denken, das ist ein anständiger König. Warum auch nicht? Könige sind ja immer anständig. Und dann ist er aber überhaupt nicht anständig und sagt zu dem, ja, sagt mir doch, insgeheim weiß er ja, ich möchte da irgendwie hin, damit ich den um die Ecke bringen kann. Ja, sagt mir doch, wo er ist, wenn ihr ihn gefunden habt, damit ich auch kommen kann und ihn anbeten kann.
Wir wissen ja, dass er nicht kommt, um ihn anzubeten. Da ist aber ganz schön viel passiert und da hatte auch jemand seine Finger im Spiel.
Wen meinst du jetzt?
Na, den oder das, was Christen immer meinen.
Ach, du meinst Gott. Aber der kommt jetzt eigentlich erst ins Spiel. Also vorher ist er jetzt nicht explizit im Spiel, um die da hinzulocken, aber möglicherweise auch. Das wissen wir nicht, ob er da auch mit denen irgendwelche Gespräche hatte. Er spricht ja mit Josef. Also Josef hat den Traum, dass er bei der Maria bleibt. Und jetzt erscheint er ihnen aber im Traum. Also sie gehen dahin, finden das Kind, huldigen dem Kind und gehen dann wieder von dann. Aber im Traum erscheint ihnen eben Gott und sagt ihnen, geht lieber einen anderen Weg zurück. Und das machen sie dann auch.
Also Herodes findet nicht heraus, wo Jesus genau geboren wurde, aber er trifft seine Maßnahmen und lässt alle Kinder bis 2 Jahre umbringen.
Genau, also der ist so an der Ehre gepackt, dass er so große Angst hat, dass ihm jemand seinen Rang abläuft, dass er lieber alle Kinder bis 2, weil er hat rausgefunden, dass es ungefähr in dem Zeitraum sein muss, in der Altersspanne, umbringen lässt. Aber damit das nicht das Jesuskind trifft, operiert Gott wieder und erscheint Josef im Traum. Und dieses Mal sagt er noch kurz bevor das passiert, ihr müsst nach Ägypten gehen. Da müsst ihr hingehen, da seid ihr sicher, weil sonst wird euch ein schlimmes Schicksal ereilen. Und das macht er dann auch. Und da steht einfach nur, dass sie dann, bis Herodes stirbt, in Ägypten sind. Und dann kommt ein Cut und ein Szenenwechsel. Und dann wird das mitgeteilt, dass er, als er merkt, die Sterndeuter sind weg, lässt er die Kinder ermorden.
Es ist also richtig spannend. Es passiert richtig viel, damit das Jesuskind überleben kann.
Ja, in wenigen Versen. Es ist wie so ein Thriller ist das eigentlich. Ist hier und ist nach Ägypten und überhaupt und Ermordung und die Säulen. Und dann gehen sie einen anderen Weg und es erscheint ihm im Traum. Und das ist gerade so ganz, so in so einem Thriller würde man das so ganz haarscharf, sind die gerade aus der Türe raus und dann kommen da die Schlechter von Herodes und so. Genau, also es ist wirklich eine enge Sache, dass dieses Kind, was da in einem Satz geboren wird, dann auch überleben kann und zu dem heranwachsen, der er dann hinterher wird.
Also dieses Kind, das er eh schon in einer anderen Linie irgendwie geboren wurde, also nicht mehr hier dem Stammbaum, was Matthäus 1 zuvor geht, dem nicht richtig entspricht. Dort wird nicht geschrieben, Josef zeugte Jesus, sondern Maria gebar oder in ihr wächst eben das Jesuskind. Es ist also nochmal total herausfordernd, weil dieses Kind schon in einer schwierigen Situation geboren wurde, weil da am Anfang nicht klar wurde, ob Maria alleine mit dem Jesuskind sein wird. Es hätte sie ja hier ganz schön schwer gehabt, wenn sie niemanden gehabt hätte an ihrer Seite.
Ja, da wäre sie komplett tot gewesen wahrscheinlich hinterher und das Jesuskind auch, wissen wir nicht. Aber es geht vor allem ja darum, wie sich die Männer gebaren hier in dieser Geschichte. Und man muss sagen, also das Interessante ist, dass das Wort für Zeugen, also es geht viel um Zeugung. Also Zeugung heißt, es kommt Same aus dem Penis des Mannes und sorgt dafür, dass in der Frau etwas, ein neues Leben entsteht. So ist der ganze Stammbaum. Zeugte, zeugte, zeugte. Also eigentlich ist der Fokus auf Sex. Sex, 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 die ganze Zeit. Bis Josef. Und dann ist aber dasselbe Wort, Zeugen, wird dann angewandt auf Maria. Und Josef ist aber der Mann von Maria, in der oder aus der heraus Jesus gezeugt wird. Also der Zeugungsvorgang ist ein anderer, das kann man sprachlich schon sehen. Es ist aber dieselbe Zeugung, also es kommt ein Mensch dabei raus. Und diese Art der Zeugung, die dann da ist und das, was dann hinterher, oder das Kind, das dann daraus entsteht, was geboren wird, also was in die Welt kommt, ist eben von Anfang an stark bedroht. Weil offensichtlich irgendwie alle schon mitkriegen, hier wird formuliert, dass das durch Gott ist, dass da irgendwas passiert, was ihre Art der Hierarchie, ihre Art der Ordnung, ihre Art des Königtums so richtig ins Wackeln bringen kann.
Das Leben von Jesus beginnt dramatisch und endet dramatisch.
Ja, da kann man dann auch die Parallele sehen. Also das Schwierige ist ja, also es wird im Christentum behauptet, es ist eine Geburt, eine menschliche Geburt, und gleichzeitig ist es aber eine andersartige Geburt. Es wird was anderes geboren im selben Gewand. So, also es ist zugleich, würde man sagen, Mensch und zugleich Gott. Man muss zwei Gedanken auf einmal haben. Und es ist eigentlich parallel zu der Auferstehung am Ende, wo er ja als Mensch stirbt und gleichzeitig aufersteht. Und all das, was dazwischen passiert, also all die Geschichten, die dann um diese Auferstehung erzählt werden, sind ja, die bleiben ja auch ein bisschen nebulös. Genauso ist es eben am Anfang bei der Geburt auch. Aber was hier, also das zeigt sich in dieser Stammbaumlinie schon. Und hier wird jetzt eigentlich der Fokus gar nicht so sehr auf die Tollichhaftigkeit der Geburt gelegt. Also wie schön das ist und im Stall und dann sind wir da und man guckt das Kind an und das ist wirklich also ein Magic Moment und so. Magic Moment. Nee, sondern es ist ein Satz, das Kind wird geboren und ab dann ist es eigentlich eine wilde Verfolgungsjagd. Und es ist, glaube ich, alles andere als gemütlich für die beiden, Josef und Maria, die da dieses Kind durchbringen müssen und für Josef ja noch zusätzlich nicht sein eigenes.
Die typische Krippenspielgeschichte, die ich kenne aus Gottesdiensten, die ich zu oft ja geguckt habe, zu oft gehört habe, die kommt hier gar nicht vor. Es ist ja einfach alles schon vorbei. Der Fokus liegt auf was anderem. Und der Fokus liegt hier auch nicht auf Maria in Matthäus 2.
Einerseits, also indirekt, ne, im Stammbaum ist, dieser Stammbaum läuft ja auf sie hinaus. Also gäbe es Maria nicht, könnte das Kind nicht geboren werden. Sie ist eigentlich diejenige, die das Leben zur Welt bringt. Insofern ist sie schon der Fokus. Aber dann wird in der Geschichte erzählt, was eigentlich rechts und links um die Protagonistin, die gebärt und das Leben zur Welt bringt, passieren muss, damit es überhaupt zur Welt kommen kann und dann auch in der Welt bleiben kann.
Matthäus 1 und 2 schreibt, wie das eben dann von dannen geht und weiter, wie sie dann eben nach Ägypten fliehen und eben zurückkehren, als Herodes gestorben ist. Die weiteren Geschichten, die es von Jesus gibt, sei es Jesus am Kreuz, da wird er von seiner Mutter begleitet, aber nicht von Josef. Also das traute hochheilige Paar hat ja nicht so lange gehalten.
Nee, nur genau bis Kapitel 3 und dann ist es vorbei mit der trauten Eintracht, genau an der Krippe. Ja, Josef ist eigentlich derjenige hier, der den Staat sichert. Und dann hinterher aber ist es nicht mehr die Erzählung von einer mittelständischen Familie, die es wirklich irgendwie gut hat und mit einem Labrador und mit einem, weiß ich nicht, Auto in der Vorstadt hockt, sondern unterm Kreuz steht nur noch Maria. Und jetzt wieder das umzudenken und zu sagen, also diese Geburtserzählung ist nicht die erste Erzählung, die es gibt, sondern die Auferstehungserzählungen sind die ersten Erzählungen, die es gibt. Und die Überlegung zu sagen, und dann gibt es eben diese ja, Geschichtensammlungen über die Geburt, die dann Lukas anders formuliert und Johannes nochmal anders formuliert und Matthäus anders formuliert. Und die werden aber jetzt da dran gesetzt, um eben was zu zeigen. Und Josef offensichtlich braucht es dann nicht mehr.
Schade, der Arme. Spaß. Hätte er das gewusst? Nee, aber es braucht ihn nicht mehr, um diese Geschichte zu erzählen.
Aber eigentlich ist es die erste antipatriarchale Erzählung, die es gibt, weil ja Vaterschaft neu und anders gedeutet wird. Also er schafft es zwar nicht ohne Hilfe, er braucht schon Gott dazu, Da steht zwar, er möchte seiner Frau nicht schaden und so, aber eigentlich geht es wirklich um ihn. Er hat Muffsausen und will da weg und möchte eigentlich aus dieser ganzen Nummer raus und übernimmt dann aber die Verantwortung für diese ganze Situation, warum auch immer. Und das ist ja die Erzählung, die es auch braucht, also diesen Shift zu sagen, ich bin hier nicht derjenige, der durch Sex Leben erschafft, weil ich die Person bin, die das kann, biologisch, sondern hier bin ich explizit in diesem Vorgang nicht drin und trotzdem bin ich in meiner Vaterrolle dem Kind gegenüber in dieser Situation existenziell, sonst kann es nicht überleben.
Und im Konstrukt dieser Geschichte wird Josef zum ersten Zeuge.
Genau, er bezeugt auf jeden Fall, dass ein bisschen unfreiwillig, weil Gott ihm das eingibt, aber er bezeugt die Möglichkeit, dass daraus jetzt neues Leben entsteht. Und damit wird er jedenfalls auf der geschichtlichen Ebene zum ersten Zeugen, ja.
Jude, dann erklär mir doch mal, warum es so andere Weihnachtsgeschichten gibt, die so romantisch sind oder ja, irgendwie verklärt, wenn wir Matthäus haben.
Ja, die Lukas ist auch nicht verklärt. Ich glaube, das ist natürlich zu nachvollziehender Grund, weil dieser Magic Moment und auch der ja tatsächlich so ist, wenn neues Leben entsteht. Also wenn man so einen Säugling mal sieht, bei allem, was es auch an Schwierigkeiten mit sich bringt, Geburt und weiß ich nicht was und so. Aber das ist schon was sehr, sehr Bezauberndes. Also wenn neues Leben geboren wird, wenn es auf die Welt kommt, dann wird eigentlich deutlich, dass wir viel mehr sind als unsere biologische Zeugung. Die sind auch so, also manche Säuglinge haben auch so ein, also wie so ein, wie als würden sie noch gucken können nach dahin, wo sie hergekommen sind. Die sind noch gar nicht so richtig anwesend in der Welt und irgendwann, das ist dann ein total irrer Moment, wenn die plötzlich anfangen, Kontakt mit dir aufzunehmen und du merkst, ah, okay, sie kommen jetzt hier an und die ersten paar Tage sind sie aber einfach noch so in dieser Zwischenwelt, ja, also man kann von Säuglingen auch ganz viel lernen. Also dieses Gefühl, es entsteht neues Leben und das ist was ganz Tolles und darauf sind wir angewiesen und wenn wir das sehen, dann ist es wirklich anbetungswürdig. Ich glaube, daher kommt und deswegen legitim dieses Bedürfnis, das so zu feiern, in der Weise mit Glitzer und der große Weihnachtsbaum. Und wir sitzen da und wir versuchen, diesen einen Moment, der da erzählt wird, so zu inszenieren und so festzuhalten, dass wir ihn wiederholen können. Und vielleicht gelingt das eben auch. Und Kitsch wäre dann ja aber, dass man die Tiefe rausnimmt. Also dass man die eigentliche Dramatik, die es auch hat, um so einen Moment im Leben zu erleben, heißt ja, dass ich auch alles einblende, was auch ist. Also die Helligkeit kann nicht ohne das Dunkel sein, die Gefahr oder die Sicherheit kann nicht ohne die Gefahr sein. Also und ich glaube, das ist dann manchmal passiert, dass man versucht, jetzt nur noch den Glühwein und nur noch das Licht und nur noch das traute hochheilige Paar, damit man sich mit dem ganzen anderen Scheiß nicht auseinandersetzen muss. Und dann verliert es, dann kriegt es eben so, dann wird es zu sowas Statischem und dann auch zu was Unwahrem, weil Bilder fixiert werden, die wir da rein projizieren, die der Text aber jetzt so erstmal eigentlich nicht in sich trägt.
Wenn ich das nochmal zusammenfasse, also hier in dem Text, auch in Matthäus 1, werden ja diese Sachen, diese Themen benannt. Sicherheit, Gefahr, Flucht, hier das Jesuskind steht kurz davor, umgebracht zu werden. Aber auch Josef, der sich ja dafür entscheidet, Sicherheit diesem Kind zu geben. Also diese Geschichte hat die ganzen Tiefen, die Momente von Licht und großer Dunkelheit.
Genau, und sie lässt aber auch ja ganz viel offen. Also zum Beispiel, dass die Erzählung so kurz und knapp ist. Also in einem Satz wird die Geburt geschildert, es geht ruckzuck nach Ägypten, also da ist ja eine ganze Bewegung von und eine Koordination von verschiedenen Sterndeutern und so muss ja gemacht werden, damit das in so kurzer Zeit erzählt wird. Und das heißt, dazwischen ist ein ganz großer Freiraum, der sich immer und immer wieder füllen kann. Und deswegen ist es schon immer eine Frage, wie man die Geschichte erzählt und wie man sie darstellt und ob man sich dem der Tiefe und dem, was es zur Verfügung hat, wirklich auch stellen möchte. Aber ich glaube, es lohnt sich tatsächlich, weil dieses bedrohte Leben hier, das ist ja, also aktueller könnte es ja nicht sein. Das bedrohte Leben, das eine Idee zur Welt bringt, die auf das Unsichtbare verweist, aber auch auf das Angewiesensein, die Unverfügbarkeit Überleben und Tod.
Wie du sagst, es handelt sich hier um eine Geschichte, die viele Lücken hat. Es wird kurz und knapp erzählt. Und dadurch gibt uns der Text, wenn man nochmal hinguckt, wenn man genau hinguckt, eben die Chance, das auch als Text zu betrachten, als Geschichte, dass man jetzt nicht anfängt, ah, wie kann das eigentlich sein? Wie lang sind die da hingelaufen? Wie war deren Wanderung, dieser Sterndeuter? Also es verliert diese Ebene. Und was ich jetzt typisch finde, so diese Klischees, die bei manchen Bibelstellen, besonders bei der Weihnachtsgeschichte, einfach entstehen, sind solche wie, dass man sich anfängt zu fragen, ach, sind die Sterndeuter dann nur nachts gelaufen, weil nur dann konnten die ja die Sterne sehen? Von wo kamen die denn, dass sie das überhaupt schaffen konnten? Wann stand denn dann schon der Stern am Himmel? Die mussten dann ja schon deutlich vor der Geburt losgelaufen sein. All diese Dinge treten dann ja in den Hintergrund, sondern es wird als etwas Abstraktes gesehen.
Ja, einerseits. Es ist natürlich, also es ist, das wäre jetzt eine Entmythologisierung, die du machst, dass du sagst, es geht nur noch um, also die Geschichte ist eigentlich nur Träger für etwas, was dahinter steht. Das stimmt auch, aber es geht auch nicht ohne die Geschichte. Die Sterndeuter, also jetzt, das wäre die Frage, welchen Aspekt dieser Geschichte lasse ich eigentlich zu? Also wenn ich jetzt auf die Ebene gehe, historisch und mich frage, wie ist es denn alles möglich und wie kann das überhaupt sein und wie lange haben die eigentlich von A nach B gebraucht und sind die Länder eigentlich so, dass man die Sterne sehen kann und so. Dann ist der Text, kommt der Text an seine Grenzen, weil er darüber nicht keine Auskunft geben kann. Und wenn wir das zum Maßstab nehmen, müssten wir auch sagen, dann ist die Geschichte, kann überhaupt nicht sein. Aber wenn wir sie als Geschichte nehmen, für die eben etwas über diese Art des neu entstehenden Lebens sagt, dann funktioniert es in dieser Logik wieder. Aber ich kann nicht sagen, dass jetzt die Protagonisten der Geschichte egal sind, weil es nur um was ganz anderes geht, sondern die braucht es natürlich schon, damit ich sehen kann. Das ist Teil der Geschichte. Also das ist wie bei Harry Potter, braucht es Zauberstäbe. Das hatten wir ja schon. Und wir fragen uns auch nicht, wie das geht, weil Zauberer eben Zauberstäbe brauchen. Und ohne die geht es auch nicht. Und hier braucht es, in dieser Erzählung braucht es den Herodes. Es braucht den Josef, es braucht die Sterndeuter, die da rumgehen. Es braucht die Maria, die jetzt hier eigentlich ja nur noch hin und her geschoben wird, von nach Ägypten und wieder zurück und so. Die sagt nichts. Es wird uns auch nicht berichtet, wie es der geht. Sondern der Aspekt, der uns gezeigt wird, ist, da wird was in Bewegung gebracht und zwar so stark, dass auch die negativen Mächte gleich ganz am Anfang sich aufstellen und auch schon den Kampf aufnehmen.
Natürlich muss es in Geschichten immer etwas Mystisches geben, etwas Unerklärliches. Geschichten, die ich aus einem anderen Kontext kenne oder Volkslieder oder ähnliches, Kinderbücher, da gibt es auch oft Geschichten, die irgendwo halt so ein, könnte man jetzt sagen, so einen Crack haben, die da unlogisch sind. Das ist aber ganz egal, weil es dann später darum geht, was eigentlich die Message dieser Geschichten ist.
Genau, und die Message können wir hier nicht festlegen auf eine Message. Es gibt nicht eine Message der Weihnachtsgeschichte. Das wäre schwierig, weil was wäre das?
Ach, so eine Erleichterung. Wäre ja schlimm, wenn man jedes Jahr an Weihnachten in die Kirche geht. Es gibt immer die gleiche Message. Warum gehe ich da nochmal hin? Also ich finde das immer sehr erleichternd, wenn Geschichten nicht die eine Message haben, dann kann mir auch niemand die eine Message erzählen.
Weil, wie du schon sagst, ist ja der Wunsch schon da. Und dann, was man dann gerne macht, ist, dass man es eben so runter reduziert, dass man dann sagt, das Licht kommt in die Welt, Punkt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, also dass man so, Gott ist die Liebe, Punkt. Ist das nicht toll? So, heute ist uns ein Kind geboren, spitzenmäßig. Also, dass man dann doch versucht, die Komplexität dieser Geschichte der zu entfliehen, weil man so gerne ja jetzt mit der Geschichte überzeugen möchte und sagen möchte, hier, jetzt seht doch, das ist das, was dann dabei rauskommt und das könnt ihr dann wiederum für wahr halten. Ich glaube nicht, dass Wahrheit so entsteht, sondern sie entsteht, indem wir uns darüber unterhalten, wir jetzt beispielsweise oder andere auch, und plötzlich in dieser Struktur der Erzählung etwas erzählt wird, was wahr ist. In Vaterschaft ist nicht der entscheidende Punkt, dass du da, nicht ausschließlich der entscheidende Punkt, dass du dein Sperma abgibst, sonst würde es nicht funktionieren, das schließt es nicht aus, sondern das ist, dass du Verantwortung für das Kind übernimmst, als Vater zum Beispiel. Und gleichzeitig muss natürlich der Same, sonst funktioniert es nicht. So, das heißt, sich alleine dieser Aspekt trägt ja eine Wahrheit in sich, die nur herauskommt, wenn man sich anfängt, darüber zu unterhalten oder den Aspekt überhaupt zuzulassen oder Äquivalente im eigenen Leben zu finden. Ich kann jetzt aber nicht sagen, die Weihnachtsgeschichte ist die Geschichte darüber, dass Väter ihre Verantwortung übernehmen sollen. Das wäre wieder zu kurz gegriffen. Also es ist der immer wiederkehrende, und das macht es auch so wahnsinnig spannend für mich, finde ich. Und auch richtig gut, immer und immer wieder diese Weihnachtsgeschichte zu lesen, weil sie sich immer und immer wieder verändert, so wie wir uns verändern.
Geh an Weihnachten dieses Jahr mal in die Kirche und diese Frau oder der Mann, ich glaube, es ist eine Frau bei uns in der Nähe, die hat auf jeden Fall Druck. Ich werde da sitzen und ich habe schon so die Vorahnung, weil das war der Grund, warum ich mal nicht mehr zu ihr in den Weihnachtsgottesdienst gehen wollte. Das war immer ein bisschen zu sehr in die Richtung, die du gerade beschrieben hast.
Aber vielleicht kannst du jetzt mit deiner Unabhängigkeit dem Text gegenüber dich einfach ganz entspannt zurücklehnen und gucken, ob vielleicht trotzdem was passiert. Das wäre ein Entwicklungsschritt.
Könnte sein. Also was auf jeden Fall sehr überzeugend ist an dieser Kirche, um Mitternacht gibt es Bläser, die vom Turm Weihnachtslieder spielen. Und das ist echt richtig, richtig schön.
Ja, und ich glaube, diese ganzen, also es gibt ja so einzelne Momente, das ist bei jedem ja anders. Manche können Weihnachten überhaupt nicht leiden und so. Aber es gibt so manche Momente, wenn man die sieht, dann blitzt sowas auf davon. Ich glaube schon, dass das an Weihnachten möglich ist, in welchem Kontext auch immer man sich wiederfindet. In diesem Sinne, Clara. Wir sagen doch nicht frohe Weihnachten, weil wir sind ja noch gar nicht am Ende.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.